Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Arbeit und Erwerbstätigkeit in der Literatur. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist. Die Lesungen übernimmt unsere Lora-Literaturfee Sabine Heckmann. Bei Arbeitswelt im Wandel beschäftige ich mich seit über 10 Jahren mit allen Facetten eines Arbeitslebens im 21. Jahrhundert. In der heutigen Folge möchte ich einen kleinen Rundgang durch die Geschichte und der Literatur machen, wie sich der Begriff der Arbeit über die Jahrhunderte verändert hat und wie das Thema Erwerbsarbeit in der Literatur dargestellt wurde. Wenn man kurz nachdenkt, was einem über ältere Literatur einfällt, da wird man feststellen, dass das Thema Arbeit im Sinne von Erwerbstätigkeit kaum angesprochen wird. Viel leichter finden wir Geschichten, in denen es um Liebe, Pflicht, Treue, Geld, Familie und Eroberung geht. Erwerbsarbeit von abhängig Beschäftigten wurde lange Zeit ausgeklammert und erst recht spät, so etwa ab dem 19. Jahrhundert, modern. Mit dem Beginn der industriellen Revolution, wo der Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft geführt hat, wurde dann auch in der Literatur die Erwerbsarbeit aufgegriffen. Dann aber geballt. Man denke beispielsweise an die Weber von Gerhard Hauptmann. Mir wirft sich dabei natürlich gleich die Frage auf, warum wurde über die Jahrhunderte so wenig über Arbeit geschrieben? Das hat sicherlich vielfältige Gründe. Ein ganz banaler Grund könnte vielleicht folgender sein. Wer konnte denn früher lesen und schreiben? Wer konnte überhaupt etwas aufschreiben? Die gebildeten Schichten waren reich und gingen kaum einer Erwerbstätigkeit im heutigen Sinne nach. Wer dagegen 12 oder mehr Stunden am Tag einer Beschäftigung nachging, sei es als Bauer oder als Handwerker, konnte ohne Tageslicht im Dunkeln eh nichts mehr aufschreiben. Geschichten wurden allerhöchstens mündlich überliefert. Also was hätte sich da schon groß erhalten können? Aber trotzdem gibt es schriftliche Überlieferungen, wo auch auf das Thema Arbeit eingegangen wurde. Im Alten Testament galt Arbeit als die Strafe Gottes für den Sündenfall und wurde somit negativ belegt. Mit Mühsal sollst du dich nähren dein Leben lang, heißt es dort. Mit der Vertreibung aus dem Paradies wurde Arbeit zur lebenslangen Last. Dies änderte sich erst ab dem Zeitpunkt, wo Jesus erschien, der als gelernter Zimmermann sich mit Fischern umgab. Damit wurde im Christentum der Verachtung körperlicher Arbeit ein Ende gesetzt. Man findet in der Bibel ganz detaillierte Beschreibungen über Arbeit. In Lob der tüchtigen Hausfrau bei den Sprüchen Salomos wird die Arbeit einer Ehefrau beschrieben.
Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Sie denkt nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg von den Früchten ihrer Hände. Sie merkt, wie ihr Handel Frommen bringt. Ihre Leuchte verlischt des Nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Roggen und ihre Finger fassen die Spindel. Sie macht sich selbst Decken. Feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Sie macht einen Rock und verkauft ihn. Ein Gürtel gibt sie dem Krämer.
Spinnen war über Jahrhunderte hinweg das Arbeitsfeld für Frauen. Weitere Textstellen über Arbeit finden wir in dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg in Matthäus 20. Dort wird sogar schon über Tarifsysteme und Arbeitsverträge nachgedacht. Der Weinbergbesitzer bezahlt allen Tagelöhnern denselben Lohn, egal ob der jeweilige Arbeiter 12 Stunden oder nur eine Stunde gearbeitet hat. Das wird von den Tagelöhnern als ungerecht empfunden, obwohl alle den im mündlichen Arbeitsvertrag vorab ausgemachten Lohn erhalten haben. So viel zur Bibel. Wenn wir uns dem Thema Arbeit in der Literatur widmen, kommen wir natürlich nicht an der Antike bei den Griechen und Römern vorbei. Was kennen wir denn von den Griechen? Spontan fallen die Heldenepen des Odysseus ein. Über Erwerbsarbeit wird man da wenig finden. Aber es gab neben Homer auch den Dichter Hesiod, der 700 v. Chr. Selbst als Ackerbauer und Viehhalter lebte. In seiner Anleitung für bäuerliche Arbeiten stellte er die Arbeit als Hauptaufgabe der Menschen und das Leben knapp oberhalb des Existenzminimums in der Landwirtschaft dar und konzipierte damit eine frühe Arbeitsethik. Für Aristoteles hingegen ist es selbstverständlich, dass nur Not zur Arbeit zwingt und Arbeit wird als notwendiges Übel, die eines freien Mannes nicht würdig ist, empfunden. Müsste ein Mann aus der Not heraus arbeiten, würde er dies verbergen, denn Arbeit macht unfrei. Man beachte, Freiheit und Arbeit passen in der Antike nicht zusammen. Hier werden wir also kaum etwas über Arbeit finden. Ähnliche Vorbehalte gab es in der römischen Antike. Cicero verglich gar Arbeit mit dem Stand von Sklaven.
Wir müssen als etwas Niedriges und Schändliches das Gewerbe derer betrachten, die ihre Arbeit und ihren Fleiß verkaufen. Denn jeder, der seine Arbeit für Geld hingibt, verkauft sich selbst und begibt sich in den Stand von Sklaven.
Obwohl Cicero die Arbeit an sich so abwertete, analysiert er bereits im ersten Jahrhundert vor Christus den Wert einzelner Berufsgruppen.
Was ferner die handwerklichen Berufe und Erwerbszweige angeht, die als eines Freien würdig bzw. die als schmutzig zu gelten haben, so haben wir etwa Folgendes als geltend anzunehmen. Zunächst werden die Erwerbszweige missbilligt, die sich der Ablehnung der Menschen aussetzen, wie die der Zöllner oder der Geldverleiher. Eines Freien unwürdig und schmutzig sind ferner die Erwerbsformen aller Tagelöhner, deren reine Arbeitsleistung und nicht deren besondere Fähigkeiten erkauft werden. Denn es ist bei ihnen der Lohn ja nichts weiter als einem Handgeld für eine Knechtstätigkeit. Als schmutzig muss man auch diejenigen ansehen, die von den Großhändlern Waren erhandeln, um sie sogleich weiter zu verkaufen. Denn man darf davon ausgehen, dass sie selbst nichts zustande bringen, außer dass sie gründlich lügen. Es gibt aber nichts Schändlicheres als Unwahrhaftigkeit. Auch alle Handwerker befassen sich mit einer schmutzigen Tätigkeit, denn eine Werkstatt kann nichts Edles an sich haben. Am wenigsten kann man die Fertigkeiten gutheißen, die lediglich der menschlichen Genusssucht dienstbar sind.
Mit Genusssucht sind Fischhändler, Metzger, Köche, Geflügelhändler und Fischer gemeint, also alles Gewerbe, die man bereits in der Antike zum täglichen Leben brauchte, denn essen mussten die Menschen schon immer. Kurze Zeit später gab es die leicht belächelte Darstellung eines Römers, der die Gartenarbeit als Quell von Freude beschrieb. Der Dichter Horaz meinte:
Ich bin glücklich, wenn ich auf dem Land bin, wenn es selbst angebauten Kohl mit Speck zum Essen gibt und ich nach Tisch ein Mittagsschläfchen auf der Wiese halten kann. Nachmittags mache ich mir dann im Garten zu schaffen. Zwar lächeln die Nachbarn, wenn sie sehen, wie ich Beete umgrabe und Feldsteine aushebe, aber das stört mich nicht. Mir macht diese Arbeit mehr Freude, als mich im Großstadtgedränge hin und her schieben zu lassen.
Das klingt nach einem gestressten Zeitgenossen, der den alternativen Lebensstil auf dem Land für sich entdeckt hat. Horaz lebte von 65 bis 8 vor Christus. Aber schauen wir uns doch mal den Begriff Arbeit im Sinne der Lohnarbeit im Wandel der Zeit an. Da beginnt es bereits knifflig zu werden. Der Begriff Arbeit ist sehr allgemein und wird noch heute abfällig bewertet. Es gibt zig Unterscheidungen, wie zum Beispiel Lohnarbeit, Erwerbstätigkeit, aber auch Kunstwerke werden als Arbeit bezeichnet, die Arbeit oder das Werk eines Künstlers. Doch zurück zur Lohnarbeit im Wandel der Zeit. Irgendjemand musste immer bestimmte Arbeiten verrichten, sei es als Bauer, um die Ernährung sicherzustellen, oder als Handwerker. Aber wer hat diese Arbeiten nun übernommen? Im Altertum gab es dafür Sklaven und Lohnarbeiter. Sklaven waren rechtlose Gegenstände und galten als Hilfsmittel zur Arbeitsverrichtung. Lohnarbeiter dagegen waren zwar juristisch frei, aber mangels Kapital gezwungen, ihre Arbeitskraft häufig sogar als Wanderarbeiter zu verkaufen. Dies war nicht gerade ein erstrebenswerter Zustand, denn die Lohnarbeiter wurden meist im Tagelohn bezahlt und beispielsweise in der Landwirtschaft zur Erntezeit eingesetzt. Aber was war in den Zeiten außerhalb der Erntezeit? Für welche Tätigkeit wurden sie dann bezahlt? Wie ein Arbeitsalltag damals überhaupt aussah, das ist durch mangelnde Dokumentation heute kaum noch zu rekonstruieren. Auch die Frage, welches Dasein war besser, Sklave oder Lohnarbeiter? Wer als Sklave in Rom in einem Haushalt der städtischen Elite beschäftigt war, wurde versorgt und hatte ganz spezielle Aufgaben, beispielsweise der Herrschaft die Kleidung oder einen Spiegel reichen, war also keinesfalls für alle ungeliebten Tätigkeiten zuständig. Die Antike ist für unseren Rundgang durch die lohnabhängige Erwerbsarbeit also auch eher eine Sackgasse. Ähnliche Grundeinstellungen zur Abwertung der Arbeit sind dann auch in weiten Bereichen des mittelalterlichen Lebens wiederzufinden und die große Arbeit bei Walter von der Vogelweide bedeutet ebenfalls Mühe, Not und Plackerei. Ein bisschen näher bringt uns vielleicht das Wort Arbeit an sich. Wo kommt es her? Welche Ursprünge hat es? Althochdeutsch Arbeit, Mittelhochdeutsch Arbeit meinte eine menschliche Tätigkeit, die Mühsal, Beschwernis, Leiden und Plage bedeutet. Also Arbeit ist mit Anstrengung und auch schwerer körperlicher Anstrengung verbunden. Na, das kennen wir bereits aus dem Alten Testament und bringt uns somit nicht viel weiter. Es änderte sich langsam das Bewusstsein und die Einstellung zur Arbeit. Wen wundert es, dass es eine Frau war, die bereits im 12. Jahrhundert erkannte, dass man mit seinen Kräften auch haushalten muss. So meinte Hildegard von Bingen,
der Mensch muss sich aber hüten, durch zu viel Arbeit seinen Leib zu töten.
Textstellen, die ebenfalls einen Hinweis auf ein Umdenken geben, finden wir bei Hartmann von Aue, der Ende des 12. Jahrhunderts die Arbeit in Der arme Heinrich wie folgt beschreibt.
»Nu beginnet er üdüten, ein Redde, die er geschrieben fand. Darumbe hat er sich genannt, dass er seine Arbeit, die er daran hat geleit, icht eine Lohn beliebe.«
Und in der Übersetzung?
»Nun beginnt er euch zu erzählen eine Geschichte, die er geschrieben fand. Darum hat er sich genannt, dass seine Mühe, Arbeit, die er dafür aufgewendet hat, nicht unbelohnt bliebe.«
Fast zeitgleich unterscheidet Franz von Assisi Anfang des 13. Jahrhunderts schon sehr detailliert die verschiedenen Formen von Arbeit.
Der, der mit seinen Händen arbeitet, ist ein Arbeiter. Der, der mit seinen Händen und mit seinem Kopf arbeitet, ist ein Handwerker. Der, der mit seinen Händen, seinem Kopf und seinem Herzen arbeitet, ist ein Künstler.
Thomas von Aquin setzt kurze Zeit später noch eins drauf, indem er meint,
nichts gelingt gut, was man nicht mit Freude vollbringt.
Aha, nun kommt bei der Arbeit der Aspekt der Freude hinzu. Offensichtlich hat man sich schon frühzeitig Gedanken über Arbeit und Arbeitserledigung gemacht, denn Bernhard Freidank erkannte bereits im 12. Jahrhundert, dass Multitasking nicht besonders effektiv ist. Er sagte,
wer zwei Dinge auf einmal tut, die geraten selten gut.
Ich glaube, bei dieser Erkenntnis sind wir heute wieder angelangt. Etwas später, im 14. Jahrhundert, erkannte der englische Epiker Geoffrey Chaucer den Zusammenhang zwischen Arbeit und Leistung dahingehend, dass Schnelligkeit bei der Arbeit noch lange kein Qualitätskriterium darstellt. Er meinte,
es gibt keinen Arbeiter, wer auch immer es sein mag, der gleichzeitig Gutes leisten und schnell arbeiten kann.
Im Mittelhochdeutschen beginnen die Bezeichnungen Arbeitmann und auch schon Arbeiter zu erscheinen, was für den Tagelöhner und den Handwerker verwendet wird. Aber insgesamt ist im Mittelalter die Arbeit immer noch mit Mühsal und Plagerei belegt, weil mit schwerer körperlicher Tätigkeit verbunden. Erst sehr viel später, im 16. Jahrhundert, erwähnt William Shakespeare den Zusammenhang zwischen Arbeit und Freizeit.
Wäre jeder Tag ein Feiertag, sich Vergnügen wäre so ermüdend wie Arbeiten.
Ich hatte schon angesprochen, dass ein Hauptproblem, warum Arbeit und Erwerbstätigkeit in der Literatur kaum vorkam, darin gelegen haben dürfte, dass überhaupt nur die gebildeten Schichten lesen und schreiben konnten. Schauen wir uns doch mal an, welche Berufe die Literaten des Mittelalters so hatten. Hartmann von der Aue war wahrscheinlich Ritter. Wolfram von Eschenbach tat an zahlreichen Höfen Dienst. Gottfried von Straßburg galt als Kleriker. Bernhard Freidank war wahrscheinlich Kreuzzugteilnehmer. Die uns bekannten Literaten waren selbst meist adlig, hielten sich wohl hauptsächlich am Hofe auf und schrieben nur für die gebildeten Leser. Die anderen konnten ja eh nicht lesen, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Das wiederum legt natürlich nahe, dass Erwerbstätigkeit nicht oberste Priorität in deren Werken bekommen hat. Wen wundert's also, dass über Liebe und Eroberung geschrieben wurde? Im 14. Jahrhundert mit der beginnenden Renaissance meinte der Italiener und humanistische Gelehrte Francesco Petrarca:
Starre nicht auf den Ablauf der Zeit, fülle sie mit Arbeit. Und du wirst dich nicht über den Verlust an Lebenszeit beklagen.
Und Johannes Tauler sagte:
Der Mensch soll seine Arbeit einfach und nüchtern tun. Er soll dabei der bleiben, der er ist, und soll Gott in sich hereinnehmen und oft vor ihm gegenwärtig sein, innig und gesammelt. Und so lerne er, Gott in das Werk tragen.
Eine positivere Bedeutung bekommt Arbeit dann aber über den Berufsstand der Ritter. Ein Ritter war ein meist adliger Reiter, der einem Fürsten diente. Die Fürsten schworen dem König Treue und stellten in Kriegszeiten dem König ihre Ritter zur Verfügung. Die Ritterschaft war keine billige Angelegenheit. Ein Ritter musste für Pferd, Rüstung, Knappen und Verpflegung selbst aufkommen. Somit konnten es sich nur wohlhabende Menschen leisten, Ritter zu werden. Von einer Bezahlung war da gar keine Rede. Der Ritter musste sich selbst um seinen Reichtum kümmern. Um ein kostspieliges Ritterleben führen zu können, war er auf die Einnahmen aus der Landwirtschaft angewiesen. Er musste also etwas von Ackerbau und Viehzucht verstehen und die Arbeit der ihm untergebenen Bauern organisieren. Die Bauern mussten regelmäßig genau festgelegte Anteile ihre Ernte abgeben. Im Gegenzug dafür gewährte der Ritter dem Bauern Schutz bei Angriffen oder Überfällen. Bei den Rittern bedeutet Arbeit das, was eines freien Mannes würdig ist und gilt somit fortan als Tugend. Eine regelrechte Aufwertung bekommt die Arbeit dann aber über Luther. Für Martin Luther ist Arbeit ein wichtiger Aspekt des Menschseins, insofern hat er auch keine negative Einstellung zur Leistung. Er betont, dass vor Gott alle Berufe gleich viel wert sind, eine Höherbewertung von geistlichen Berufen im Vergleich zu weltlichen Berufen lehnt er ab.
Gott sorgt, aber wir sollen arbeiten. Denn Gott will keine faulen Müßiggänge haben, sondern man soll treulich und fleißig arbeiten, ein jeglicher nach seinem Beruf und Amt. So will er den Segen und das Gedeihen dazu geben. Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Und je mehr du nach diesem Gesetz handelst, umso besser ist es. Darum arbeite du und glaube und lass Gott frei walten. Das ist immer das Kennzeichen eines Löhners, dass er seiner Arbeit gern ein Ende sehe. Aber einen wahren Liebhaber, den verdrießt weder Arbeit, Zeit noch Mühsal. Es passt sich aber nicht, dass einer auf des anderen Arbeit hin müßig geht, reich ist und wohl lebt, während es dem Arbeitenden übel geht, wie es jetzt die verkehrte Gewohnheit ist. Von Arbeit stirbet kein Mensch, aber von ledig und müßig gehen kommen die Leute um Leib und Leben.
Martin Luther lebte im 14. und 15. Jahrhundert als deutscher Theologe und Reformator.
Müßiggang ist nichts Übles. Ja, man muss sagen, ein Mensch, der für diesen keinen Sinn hat, zeigt damit, dass er sich nicht zur Humanität erhoben hat. Sören Kierkegaard.
Lora München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit einem Rundgang durch die Literatur, wie dort der Begriff der Arbeit über die Jahrtausende aufgefasst wurde. Bis Martin Luther war der Begriff der Arbeit negativ belegt, mit Attributen von Mühsal und Plackerei. Erst im Neuhochdeutschen änderte sich dies langsam und Arbeit bekommt die Bedeutung einer Tätigkeit mit Wert. Und langsam entdecken auch die Gelehrten, dass es mehr gibt als Liebe und Eroberung, was man in Textform der Nachwelt erhalten könnte. Im Jahr 1516 entwarf Thomas Morus, ein Kritiker von Luther, mit Utopia ein Wunschbild für eine bessere Welt. Der Begriff Utopia kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Nichtort. In Utopia beschreibt Morus eine Insel mit einer für die damaligen Verhältnisse idealen Gesellschaft. Dieser Roman ist zwar schon über 500 Jahre alt, aber in lateinischer Schrift geschrieben und die Übersetzungen sind neueren Datums. Somit können wir keine Passagen daraus vorlesen und ich kann nur den Inhalt erzählen. In diesem Roman sind neben einer Gesellschaftsorganisation auch recht interessante Aspekte der Arbeitsauffassung beschrieben. Es gibt keine unproduktive Klasse wie Adlige, Geistliche oder Reiche, es gibt keinen Privatbesitz und auch kein Geld, alle Güter werden aufgeteilt. Für Kinder gibt es Schulpflicht und alle Erwachsenen müssen arbeiten. Sie dürfen sich einen handwerklichen Beruf nach dem persönlichen Geschmack aussuchen. Schmied, Maurer oder Tuchmacher waren die gängigen Gewerbe. Daneben helfen die Menschen in einem rollierenden Turnus in der Landwirtschaft, um die Versorgung der Städte zu sichern. Die Arbeitszeit liegt für alle bei 6 Stunden am Tag, 3 am Vormittag und 3 Stunden am Nachmittag. Das klingt ja schon recht modern, denn recht viel länger ist man ja eh nicht produktiv. Das Rollieren zwischen verschiedenen körperlichen Belastungen, zum Beispiel einem Handwerk oder in der Landwirtschaft, ist für den Erhalt der Arbeitskraft durchaus förderlich, denn nichts ist schädlicher als einseitige Belastung. Auch das Privatleben ist in Utopia durchorganisiert, beispielsweise wird gemeinsam in großen Speisesälen gegessen. Leider zeigt die Arbeitswelt in Utopia von Morus Schwachstellen. Sein Utopia funktioniert nicht selbstorganisiert über die Bewohner, sondern für niedere Tätigkeiten werden Sklaven eingesetzt. Niedere Tätigkeiten sind sämtliche schmutzigen oder mühseligen Arbeiten, aber die werden nicht weiter ausgeführt. Diese Ansicht hat Morus wohl direkt aus der Bibel bzw. der Antike übernommen und offensichtlich nicht weiter hinterfragt. Leider ist Utopia damit nur eine Sackgasse für Arbeitswelt im Wandel. Das Buch war aber so prägend, dass man seither den Begriff Utopie verwendet für Romane, die eine visionäre Gesellschaft darstellen. Allzu gut kam Thomas Morus mit seinen Theorien nicht an. Seine Karriere endete in London auf dem Schafott. Das Thema Arbeitswelt hat durch die Reformation einen Eingang in die geschriebenen Texte bekommen. Luther und Morus waren Intellektuelle, aber es gab auch einen Handwerker, der Texte auf Papier brachte, Hans Sachs. Sohn eines Schneiders, selbst gelernter Schuhmacher, war er auch als Dichter und als Meistersinger tätig. Hans Sachs schrieb tausende Gedichte und ich habe sogar etwas über die Arbeitswelt gefunden. Beim Schwank, Eulenspiegels Disputation mit einem Bischof ob dem Brillenmachen, von 1554, wird darüber reflektiert, warum ein Brillenmacher keine Aufträge hat und somit von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen ist. Bei diesem Schwank wird klar, warum die Leute vor 500 Jahren nicht gelesen haben. Der Bischof fragt Eulenspiegel, warum er bei so üblem Wetter unterwegs sei, worauf ihm Eulenspiegel erzählt, er sei Brillenmacher und dass er bereits durch ganz Europa, von Schottland bis Bayern, über Polen und Preußen Aufträge sucht, aber seit 3 Jahren nichts findet.
Der Bischof hierauf Antwort gab, wie kann das sein, und tät fein lachen. Ich denk fürwahr, das Brillenmachen sei jetzt viel besser denn vor Jahren, weil alle Tage wir erfahren, dass alle menschliche Natur wird schwächer und gebrechlicher nur und nimmt an allen Kräften ab. Derhalb ist Brillenmachen wert, weil jetzt so auf der ganzen Erd die Laien lesen also viel, schier jeder Doktor werden will. Derhalb darf ich für Wahrheit sagen, dass man jetzt mehr liest denn vor Jahren, als noch die Laien einfältig waren. Drum glaub ich, auf dir die Schuld wird ruhen, weil faul du bist und willst nichts tun, willst lieber Strolchen fern und weit. Nein, gnädger Herr, bei meinem Eid, ich will die Sache euch was erklären, dass ihr mir werdet glauben gern. Sollt nicht mein Handwerk sein verdorben? Fromme Geistliche sind meist gestorben, die lasen viel in heil'ger Schrift und löschten aus der Ketzergift. Die sind fast alle gen Himmel gefahren und jetzt und Brillen viel ersparen. Die alten Mönche auch daneben, die haben Horas und Gebet so lang getrieben, früh und spät, dass alles sie auswendig wissen und so die Brillen können missen. Der gleich der jungen Mönchehaufen so jetzt so aus den Klöstern laufen und dann ein Handwerk lernen fein, sich nähren so wie andere Laien, die brauchen auch die Brillen nicht. Darum mein Handwerk ist zunicht. Dergleichen Fürsten auch und Herren in deutschen Landen weit und fern benutzen jetzt so Brillen nicht. Der Bischof sprach, mich des Bericht, warum sie brauchen Brillen nicht. Er sprach, sie haben diese Sitt, dass sie uns durch die Finger sehen. Seht, gnädger Herr, im deutschen Land geht Raub, Gefängnis, Mord und Brand ganz wider Recht und Billigkeit, jetzt und im Schwang schon lange Zeit, durch heimliche Praktik und böse Tücke und mancherlei Tyrannenstücke. Doch sitzen die Fürsten still in Ruh und sehen durch die Finger zu. Derhalb brauchen Brillen sie nicht, sich zu erhalten gut Gesicht, wie sonst die alten Fürsten hatten, die ihr Land sauber halten taten und schauten scharf auf jede Straß. Da war noch wertvoll allerwegen mein Handwerk und das Brillenglas. Jetzt ist es worden gar unwert bei Laien und Geistlichen auf Erd, so dass ich leide solche Not, dass ich schier ess das Bettelbrot.
Das waren Auszüge aus dem Schwank, Eulenspiegel, Disputation mit einem Bischof ob dem Brillenmachen von 1554. Auch Hans Sachs kam bei der Obrigkeit nicht nur positiv an. Er erhielt Schreibverbot und musste sich anschließend auf seine Tätigkeit als Schuhmacher beschränken.
Vermögen besitzt nur, wer es in Gebrauch nimmt. Aristoteles.
Darum werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein für moderate 60 Euro im Jahr und werden Sie vermögend im aristotelischen Sinne.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit einem Rundgang durch die Literatur auf der Suche nach Themen zur Erwerbsarbeit. Wir haben uns bisher von der Antike bis zum Mittelalter angesehen, was über das Thema Arbeit aufgeschrieben wurde. Von Literatur ist da noch gar nicht groß die Rede, vielfach sind es kurze Aphorismen oder Lebensweisheiten, die glücklicherweise aufgeschrieben wurden und somit erhalten sind. Das Hauptproblem, warum so wenig über den Themenkomplex Arbeitswelt oder Erwerbsarbeit erhalten ist, dürfte darin liegen, dass eben damals nur ganz wenige Menschen überhaupt schreiben konnten. Somit wurden nur Dinge aufgeschrieben, die eine des Lesens mächtige Oberschicht interessierte, und da hatte Arbeit nicht die erste Priorität. Aber schauen wir uns weiter in der Geschichte um. Über welche Quellen hat sich das normale Volk informiert, was weder lesen noch schreiben konnte? Da blieb zunächst nur die mündliche Überlieferung. Geschichten, die über Jahrhunderte weitererzählt wurden und so ab ca. 1800 von den Gebrüdern Grimm gesammelt und als Märchen aufgeschrieben wurden. Wie alt diese Volksüberlieferungen tatsächlich sind, ist unbekannt. Das Wort Märchen kommt vom mittelhochdeutschen Maere und bedeutet Nachricht, Kunde, Bericht, Erzählung, also zunächst ein ganz allgemeiner Begriff für eine kürzere Prosaerzählung. Volksmärchen haben gar keinen bestimmten Urheber und die Gebrüder Grimm waren nicht die Autoren der Geschichten. Die Gebrüder Grimm haben diese Überlieferung lediglich aufgeschrieben und damit erhalten. Bei den Grimmschen Märchen geht es zwar auch hauptsächlich um Könige und Intrigen, aber es kommen vereinzelt auch Themen aus der Arbeitswelt vor. Im tapferen Schneiderlein oder den drei Spinnerinnen wird über das Handwerk berichtet. Frau Holle und Aschenputtel thematisiert die unbezahlte Kinderarbeit im häuslichen Bereich. Verschiedene Märchen greifen das Thema von Handwerkern auf und berichten von Gesellen, die auf der Wanderschaft sind. Eine über Jahrhunderte übliche Form der ortsansässigen Meister, sich ihr lokales Monopol des Handwerks am Ort zu erhalten und nicht von der selbst ausgebildeten Konkurrenz bedroht zu werden. Speziell Märchen enden aber oft damit, dass der Protagonist von seiner Erwerbstätigkeit befreit wird und in die Oberschicht aufsteigt. Also wieder eine Sackgasse für unsere Arbeitswelt. Ende des 16. Jahrhunderts fesselte William Shakespeare mit seiner Interpretation von Hamlet, ebenfalls eine alte, lang bekannte Überlieferung, die gebildeten Schichten. Neu war dabei, dass neben der Darstellung einer Oberschicht auch das Erwerbsleben gezeigt wurde und sogar mit einer eigenen Szene ohne Protagonisten bedacht wurde. Zwei Totengräber kommen mit ihrem Arbeitswerkzeug, einem Spaten, auf den Kirchhof, wo sie eine Tote begraben sollen. Das zunächst christliche Thema, eine Beerdigung, wird hierbei hinterfragt, denn diese Tote hat sich umgebracht, was ein christliches Begräbnis ausschließen würde. Und genau darüber unterhalten sich die beiden Totengräber während der Verrichtung ihrer Arbeit.
Soll die ein christlich Begräbnis erhalten, die vorsätzlich ihre eigene Seligkeit sucht?
Ich sage dir, sie soll's. Mach also flugs ihr Grab. Der Totenbeschauer hat über sie gesessen und christlich Begräbnis erkannt.
Wie kann das sein, wenn sie sich nicht defensionsweise ertränkt hat?
Nun, es ist so befunden.
Es muss aber se offendendo geschehen. Es kann nicht anders sein. Denn dies ist der Punkt. Wenn ich mich wissentlich ertränke, so beweist es eine Handlung. Und eine Handlung hat drei Stücke. Sie besteht in Handeln, Tun und Verrichten. Ergel hat sie sich wissentlich ertränkt.
Ei, hör doch, Gevatter Schaufler.
Erlaube mir, hier steht das Wasser. Hier steht der Mensch. Wenn der Mensch zu diesem Wasser geht und sich selbst ertränkt, so bleibt's dabei. Er mag wollen oder nicht, dass er hingeht. Merkt ihr das? Aber wenn das Wasser zu ihm kommt und ihn ertränkt, so ertränkt er sich nicht selbst. Ergel, wer an seinem eigenen Tode nicht schuld ist, verkürzt sein eigenes Leben nicht.
Ist das rechtens?
Ei, freilich, nach dem Totenbeschauerrecht.
Willst du die Wahrheit wissen? Wenn's kein Fräulein gewesen wäre, so würde sie auch nicht in geweihter Erde begraben.
Ja, da haben wir's. Und es ist doch ein Jammer, dass die großen Leute in dieser Welt mehr Aufmunterung haben, sich zu hängen und zu ersäufen, als ihre Christenbrüder. Komm, den Spaten her. Es gibt keine so alten Edelleute als Gärtner, Grabenmacher und Totengräber. Ich will dir noch eine andere Frage vorlegen. Wenn du mir nicht gehörig antwortest, so bekennt nur zu. Wer baut fester als der Maurer, der Schiffsbaumeister oder der Zimmermann? Der Galgenmacher, denn sein Gebäude überlebt an die 1000 Bewohner.
Dein Witz gefällt mir, meiner Treu. Der Galgen tut gut, aber wie tut er gut?
Er tut gut an denen, die übel tun. Nun tust du übel zu sagen, dass der Galgen stärker gebaut ist als die Kirche, also würde der Galgen an dir gut tun.
Nochmal dran, frisch.
Wer stärker baut als ein Maurer, ein Schiffsbaumeister oder ein Zimmermann?
Ja, sag mir das
und du sollst Feierabend haben. Mein Seel, nun kann ich sagen,
frisch.
Sapperment, ich kann's doch nicht sagen.
Zerbrich dir den Kopf nicht weiter drum, der dumme Esel geht doch nicht schneller, wie du ihn auch prügeln magst. Und wenn dir jemand das nächste Mal die Frage tut, antworte, der Totengräber, die Häuser, die er baut, wären bis zum jüngsten Tage. Geh, mach dich ins Wirtshaus und hole mir einen Schoppen Branntwein.
Das waren die Totengräber bei Hamlet von William Shakespeare. 1719 erschien der englische Roman Robinson Crusoe von Daniel Defoe, der den Überlebenskampf eines Schiffbrüchigen auf einer einsamen Insel beschreibt. Durch Zufall fällt Robinson ein Kannibale, den er Freitag nennt, in die Hände, den er erziehen und als Arbeitskraft ausbilden kann. Bei Robinson Crusoe werden neben detaillierten Arbeitsschritten, die der Protagonist selbst erst erlernen muss, sowie die Ausbildung und Motivation einer Arbeitskraft beschrieben.
Ich hatte das Rösten bewerkstelligt, wie ich es öfters von Leuten in England hatte tun sehen. Nachdem ich nämlich zwei Stäbe zu beiden Seiten des Feuers in den Boden gesteckt, legte ich einen dritten Stock darüber, hing an diesen das Fleisch mit einem Seil auf und ließ es sich daran fortwährend drehen. Freitags staunte dies alles höchlich an. Als er von dem Fleisch genossen, drückte er auf die verschiedenste Weise sehr deutlich aus, wie gut es ihm behage, versicherte auch endlich, er wolle nie mehr Menschenfleisch essen, was ich mit Vergnügen hörte. Ich ließ Freitag Gerste auskörnen. Bald verstand er es so gut wie ich selbst, besonders nachdem er begriffen hatte, dass es zu Brot bestimmt sei. Denn auch dieses zu bereiten hatte ich ihn gelehrt, und bald besaß Freitag in allen diesen Dingen gleiche Fertigkeit wie ich. Ich überlegte nun, dass ich, da ich jetzt für zwei Magen statt für einen zu sorgen habe, auch ein größeres Stück Feld besäen müsse als früher. Daher begann ich, ein weiteres Stück Land einzuzäunen, wobei mir Freitag sehr willig und ausdauernd half, nachdem ich ihm gesagt, dass es geschehe, um Brot genug für ihn und mich selbst zu bekommen. Er schien sehr erkenntlich dafür zu sein und gab mir zu verstehen, dass, da ich um seinetwillen viel mehr Mühe habe, er auch umso eifriger für mich arbeiten wolle, wenn ich ihm nur angeben wolle, was zu tun sei.
Zugegeben, über die Arbeitstätigkeit wird bei Robinson Crusoe wesentlich weniger erzählt als über die Christianisierung, denn Robinson versucht Freitag zu Gott zu bekehren. Wir sind halt immer noch im 18. Jahrhundert. 80 Jahre später, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, findet man dann bereits nichtchristliche Arbeitstätigkeiten in der Literatur. Bei dem Lied von der Glocke, 1799, von Friedrich Schiller, geht es um die Fertigung einer Glocke. Nun, Glocken haben ihren Einsatzort in Kirchen, aber die Herstellung erfolgt in einer eigenen Werkstatt, einer Gießerei. Schiller lernte bereits als Schüler über einen Klassenkameraden das Handwerk des Glockengießens kennen. Sichtlich fasziniert von der handwerklichen Tätigkeit, dem Zusammenspiel zwischen Meister und Geselle, also Führungskraft und Mitarbeiter, beschreibt Schiller ganz detailliert die einzelnen Arbeitsanweisungen. Natürlich kannte sich Schiller in der Gießerei nicht aus, woher auch. Aber er befragte laufend den Gussmeister, was natürlich als Störung empfunden wurde. Woher sonst hätte er Fachbegriffe wie Schwalch, Glockenspeise oder Damm kennen können? Schriftliche Dokumentationen gab es nicht, Arbeitsabläufe wurden in der Familie des Glockengießens von Generation zu Generation weitererzählt.
Das Lied von der Glocke. Fest gemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch, Gesellen, seid zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Nehmt Holz vom Fichtenstamme, doch recht trocken lasst es sein, dass die eingepresste Flamme schlage zu dem Schwalch hinein. Kocht es Kupfers Brei, schnell das Zinn herbei, dass die zähe Glockenspeise fließe nach der rechten Weise. Weiße Blasen seh ich springen, wohl, die Massen sind im Fluss, lasst's mit Aschensalz durchdringen, das befördert schnell den Guss. Auch vom Schaume rein muss die Mischung sein, dass vom reinlichen Metalle rein und voll die Stimme schalle. Wie sich schon die Pfeifen bräunen, dieses Stäbchen tauch ich ein, sehen wir's über Glas erscheinen, wird's zum Gusse zeitig sein. Jetzt, Gesellen, frisch prüft mir das Gemisch, ob das Spröde mit dem Weichen sich vereint zum guten Zeichen. Wohl, nun kann der Guss beginnen, schön gezacket ist der Bruch, doch bevor wir's lassen rennen, betet einen frommen Spruch. Stoß den Zapfen aus, Gott bewahr das Haus. Rauschend in des Henkels Bogen schießt's mit feuerbraunen Wogen. In die Erd ist's aufgenommen, glücklich ist die Form gefüllt. Wird's auch schön zutage kommen, dass es Fleiß und Kunst vergilt? Wenn der Guss misslang, wenn die Form zersprang, ach, vielleicht, indem wir hoffen, hat uns Unheil schon getroffen. Bis die Glocke sich verkühlet, lasst die strenge Arbeit ruhen. Wie im Laub der Vogel spielet, mag sich jeder gütlich tun. Winkt der Sterne Licht, ledig aller Pflicht, hört der Bursch die Vesper schlagen. Meister muss sich immer plagen. Nun zerbrecht mir das Gebäude, seine Absicht hat's erfüllt, dass sich Herz und Auge weide an dem wohlgelungenen Bild. Schwingt den Hammer, schwingt, bis der Mantel springt. Wenn die Glock soll auferstehen, muss die Form in Stücken gehen. Der Meister kann die Form zerbrechen mit weiser Hand zur rechten Zeit. Doch wehe, wenn in Flammenbächen das glühende Erz sich selbst befreit. Blind wütend mit des Donners Krachen zersprengt es das geborstene Haus und, wie aus offenem Höllenrachen, speit es verderbenzündend aus. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten. Wenn sich die Völker selbst befreien, da kann die Wohlfahrt nicht gedeihen. Jetzo, mit der Kraft des Stranges, wiegt die Glock mir aus der Gruft, dass sie in das Reich des Klanges steige, in die Himmelsluft. Ziehet, ziehet, hebt. Sie bewegt sich, schwebt. Freude dieser Stadt bedeute, Friede sei ihr erst Geläute.
Das waren Auszüge aus Schillers Glocke von 1799.
Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank. Johann Wolfgang von Goethe.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4 im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Fast zeitgleich zu Schillers Glocke finden wir nun ein gar nicht christliches Thema bei Karl Philipp Moritz. 1790 im Roman Anton Reiser bekommt ein Junge aus einem wenig begüterten Haus einen Ausbildungsplatz im Handwerk bei einem Hutmacher. Da Anton Reiser bereits lesen, schreiben und sogar etwas Latein kann, was ihn von den anderen Lehrlingen unterscheidet, ist er voller Erwartungen, was diese neue Welt ihm zu bieten hat, wird aber bald bitterlich enttäuscht.
Er wurde zu den niedrigsten Beschäftigungen gebraucht. Er musste Holz spalten, Wasser tragen und die Werkstatt auskehren. Wenn er die Werkstatt gereinigt, die großen eingemauerten Kessel gefüllt und das Feuer unter denselben angezündet hatte, konnte er sich ordentlich über sein Werk freuen. Der Hutmacher Lobenstein hielt wirklich sehr auf Ordnung in seinem Hause und alles ging hier auf den Glockenschlag. Arbeiten, essen und schlafen. Wenn je eine Ausnahme gemacht wurde, so war es in Ansehung des Schlafs, der freilich ausfallen musste, wenn des Nachts gearbeitet wurde, welches dann wöchentlich wenigstens einmal geschah. Sonst war das Mittagessen immer auf den Schlag 12, das Frühstück morgens und das Abendbrot abends um 8 Uhr pünktlich da. Des Abends wurde Jahr aus, Jahr ein eine kalte Schale von starkem Biere gegeben. Reiz genug, um die Nachmittagsarbeiten zu versüßen. Und dann vom Abendessen an bis zum Schlafengehen war es der Gedanke an die bald bevorstehende sehnlich gewünschte Ruhe, der nun über das Unangenehme und Mühsame der Arbeit wieder seinen tröstlichen Schimmer verbreitete. Oh, welche Reize hat der Sonntag für den Handwerksmann, die den höheren Klassen von Menschen unbekannt ist, welche von ihren Geschäften ausruhen können, wenn sie wollen. Nur der Handwerksmann kann es ganz fühlen, was für ein großer, herrlicher, menschenfreundlicher Sinn in diesem Gesetze liegt. Und wenn dies alles zu schwach war, so kam die süße Hoffnung an die Vollendung der Lehrjahre, an das Gesellenwerden hinzu, welches eine neue, große Epoche ins Leben brachte. Er bekam nun auch eine schwarze Schürze wie der andere Lehrbursche. Dieser Umstand trug vieles zu seiner Zufriedenheit bei. Er betrachtete sich nun als einen Menschen, der schon anfing, einen gewissen Stand zu bekleiden. Die Schürze brachte ihn gleichsam in Reihe und Glied mit anderen seinesgleichen, da er vorher einzeln und verlassen dastand. Er vergaß über die Schürze eine Zeit lang seinen Hang zum Studieren. So hängt das jugendliche Gemüt immer mehr an den Zeichen als an der Sache. Und es lässt sich von den frühen Äußerungen bei Kindern in Ansehung der Wahl ihres künftigen Berufes wenig oder gar nichts schließen.
Das war aus dem Roman Anton Reiser von 1790 von Karl Philipp Moritz. Wir kommen ins 19. Jahrhundert und in der Literatur wird ein neues Thema modern. Es wird die Auswirkung der Industrialisierung beschrieben. Einen großen Industriezweig stellen bis dahin die Weber dar. Weber gehört zu einem der ältesten Handwerken der Menschheit. Der Berufsstand der Weber war ein frühzeitig sich veränderndes Gewerbe. Innovationen und Erfindungen zur Automatisierung der mechanischen Webstühle und die Industrialisierung brachten das Ende dieses früher sehr verbreiteten Handwerks. Dieser Umbruch brachte viele Weber um ihre Existenz. Und so waren die Weber mit einer der ersten Berufsstände, die die negativen Folgen der Industrialisierung am eigenen Leib erfahren mussten. Ein ehemals hoch angesehener Beruf bekam durch Überangebot und Preisverfall ein negatives Image und stürzte die Arbeitskräfte in die Armut. Viele Literaten griffen dies auf, so Heinrich Heine in seinem Gedicht von 1844 »Die schlesischen Weber«.
Im düstern Auge keine Träne, sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten in Winters Kälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt. Wir weben, Wir weben. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben. Wir weben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben.
Das war Heinrich Heine mit dem Gedicht »Die schlesischen Weber«. Die Sendezeit von Arbeitswelt im Wandel geht schon zu Ende. Zugegeben, ein ungewöhnliches Thema, Arbeitswelt in der Literatur. Mir ist klar, dass ich mich dabei recht weit aus dem Fenster gelehnt habe, denn von Literatur habe ich überhaupt keine Ahnung. Mein Anspruch war auch nicht, einen Lehrstuhl für Literaturwissenschaften zu gründen, sondern ich bin rein empirisch vorgegangen und habe entsprechende Textstellen gesucht, in der Themen aus dem Arbeitsleben angesprochen werden. Am liebsten dabei waren mir Beschreibungen von Arbeitsschritten, was schon in Richtung von Dokumentation geht, wie man etwas macht. Das war aber gar nicht so einfach, denn ich habe ja gar nicht so viel gefunden. Wer Texte kennt, die Arbeitsvorgänge in der Literatur beschreiben, lassen Sie es mich wissen. Vielleicht ergibt sich daraus eine weitere Sendung. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Arbeitswelt in der Literatur. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an die Vorleserin Sabine Heckmann, die sehr geduldig diese doch teilweise schwierigen Texte vorgetragen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.